Herzlich willkommen in meinem Podcast Lebensfreude, Leichtigkeit. Wenn du Narzissmus erlebt hast und das Erlebte aufarbeiten möchtest, dann bist du hier genau richtig.
Diese Episode ist mal wieder eine Interviewfolge oder eine Talk- oder Gesprächsfolge. Und mein Gast ist Hermann. Und ich habe Hermann kennengelernt, weil Hermann hat sich bei mir gemeldet und hat mir geschrieben, so nach dem Prinzip, liebe Daniela, du glaubst nicht, was mir passiert ist und ich möchte gerne mit meiner Geschichte andere unterstützen, anderen helfen, damit ihnen möglichst das erspart bleibt oder damit sie möglichst da schnell rauskommen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich und schön, dass du da bist und deine Geschichte mit uns teilst. Herzlich willkommen, lieber Hermann.
Ja, liebe Daniela, ich sage auch herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Du hast mir bisher schon sehr viel geholfen und ich möchte jetzt allen Leidensgenossen einfach ganz kurz mal meine Geschichte erzählen. Ich bin jetzt in einem Alter 60, 60 plus und da denkt man so dran, wenn die Rente eines Tages kommt, man möchte halt nicht irgendwie, vielleicht möchte man doch mit einer Partnerin gemeinsam glücklich alt werden. Also das war meine Absicht. Dann habe ich das allererste Mal mich auf eine Dating-Plattform begeben. Das war wirklich das Einzige.
Darf ich mal ganz kurz reingehen? Wann war das, Hermann? Du hast ja gesagt, du bist jetzt 60 und wann fing das an?
Ich bin jetzt 61 und angefangen hat das Ganze, also getroffen haben wir uns das erste Mal in Linz am 26. Oktober 2023.
Also vor 2 Jahren ungefähr.
Ja, ja.
Okay.
Ja, und da hat dann eine Frau mich angeschrieben aus Augsburg und wir haben öfters hin und her geschrieben und dann auch einmal vereinbart, öfter telefoniert und so. Und dann ist es, um das Ganze abzukürzen, so weit gekommen, dass wir vereinbart haben, wir treffen uns einmal auf halber Strecke in Linz. Ja, das ist ungefähr für beide. Ich arbeite in Wien. Von Wien aus sind das für mich 2,5 Stunden und von Augsburg in etwa auch 2,5 Stunden. Dann haben wir uns dort getroffen und es war einfach unglaubliche Lovebombing. Also die Frau hat mich eigentlich, wie sie mich gesehen hat, am Linzer Hauptplatz gefressen, wenn man das so will. Ich war eigentlich total perplex, ja. Und sie hat sich schon in einem Hotel eingemietet gehabt und dann gesagt, ich habe gesagt, ja, jetzt bin ich da, jetzt bin ich der. Dann sagt sie, ja, das gibt's ja nicht. Das ist also voll Traummann und am liebsten, also ich wurde komplett überrollt, ja. Dann sind wir ins Hotel gegangen, haben wir da was getrunken und dann habe ich gesagt, du, jetzt gehen wir was essen und so. Und dann sind wir ein bisschen ausgegangen und auf jeden Fall haben wir dann in Linz dort übernachtet, ja. Also ich habe sowas vorher noch nie überlebt. Naiv, wie ich war, habe ich mir gedacht, wow, das ist ja unglaublich. Wir haben uns einfach verstanden wie Seelenverwandte. Sie hat sich vorgestellt, sie ist Architektin. Sie hat natürlich von mir gewusst, dass ich Berufsmusiker bin. Und ja, dann haben wir uns eine Zeit lang nicht gesehen und dann ist es immer enger geworden. Es war ein unglaubliches Lovebombing und sie hat sofort von Heirat gesprochen. Und ja, und sie ist noch verheiratet mit einem 20 Jahre älteren Mann und hat 5 Töchter. Und aus der ersten Ehe einen Sohn, also im Gesamten 6 Kinder. Und ich bin dann das erste Mal zu ihrem 60. Geburtstag, bin ich eingeladen worden und bin das erste Mal von Wien nach Augsburg gefahren. Und da war ich bei dieser 60er-Feier und habe die ganze Familie kennengelernt, also die Verwandten, die Familie und so. Und sie ist da sehr zu mir gestanden und so und allen gesagt, ja, also so quasi, ist nur noch eine Frage der Zeit und dann werden wir für immer zusammenbleiben. Ich habe mich dort ziemlich wacker geschlagen, weil ich bin durch das, dass ich Musiker bin, ein Mensch, der keine Schwierigkeiten hat, irgendwo hinzukommen und sich mit den Leuten zu verbinden. Aber ohne sich aufblasen zu müssen, sondern einfach mit einer gewissen Natürlichkeit, Herzlichkeit und so. Und ich habe da schon irgendwie gespürt, dass diese besagte Dame mit ihren Töchtern ein sehr gestörtes Verhältnis hat. Das hat man einfach gemerkt. Die Töchter haben mit ihr eigentlich kaum geredet. Die waren alle immer im Handy drinnen oder im Laptop und nur auf TikTok. Und das ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich überhaupt keine Kommunikation so wie ich das kenne, miteinander haben. Und da habe ich dann auch ihren Nochmann kennengelernt und mit dem ich übrigens, der war dann ganz am Ende, wie dieser Discard kam, der ist eigentlich der Einzige, der voll zu mir gehalten hat und mit mir gesprochen hat und gesagt hat, mein Gott, wie kann die so dämlich sein und quasi diese Chance wegwerfen. Ich meine, aber ich will jetzt nicht vorausgreifen. Und das war ein schöner Geburtstag und auf Status hat sie alles gepostet, Fotos von uns und das ist die Liebe fürs Leben und so weiter und so fort. Dann ist sie nach einiger Zeit das erste Mal zu mir nach Tirol gekommen und da habe ich sie natürlich meiner Familie vorgestellt und auch manchen Verwandten. Und ich habe ja einen großen Schicksalsschlag gehabt. Im Jahr 2022 ist mein ältester Sohn gestorben mit 32 Jahren. Und sie ist da, hat mir damals Empathie vorgespielt, was ich heute weiß, dass sie gar keine Empathie hat. Aber damals habe ich ihr das natürlich geglaubt, ist mit mir zum Grab gegangen und hat dann am Grab meines verstorbenen Sohnes, und das ist das, was mich bis heute eigentlich am meisten verletzt hat, hat sie mir mehr oder weniger einen Heiratsantrag gemacht. Ja? Also versprich mir, dass wir immer zusammenbleiben, das ist es. Und ich habe mir dann gedacht, natürlich, also an so einem für mich heiligen Ort, so etwas zu sagen, da muss ja wohl etwas dran sein. Aber es kam halt dann so, wir haben dann in Wien hatte ich eine Wohnung, ich hatte mit einer ehemaligen Freundin eine Eigentumswohnung zusammen. Und wir waren dabei, diese Wohnung aufzulösen. Und sie hat dann mir gesagt, ja, sie möchte, dass ich in Wien, wir haben die Wohnung abwechselnd benutzt, meine Ex-Freundin und ich. Die war immer nur ein, zwei Tage im Monat da. Und wenn sie da war, war ich nicht in der Wohnung. Ja? Und, aber es ist natürlich dann auf Dauer keine gute Lösung gewesen, weil wir dann überlegt haben, verkaufen wir die Wohnung oder verkaufen wir sie nicht. Ich habe diese Wohnung in der Zwischenzeit meiner Ex-Freundin geschenkt. Beim Notar, das ist nur nebenbei bemerkt, weil sie hat mir sehr, sehr geholfen, als es dann zu diesem Discard kam. Aber ich will das nicht gleich vorausgreifen, aber es hat später eine wichtige Bedeutung. Auf jeden Fall hat mich dann diese besagte Dame mehr oder weniger aufgefordert, ich soll mir doch in Wien eine andere Wohnung suchen. Habe ich dann auch gemacht. Ja, und sie möchte sich dann auch beteiligen, was sie natürlich nie gemacht hat. Ich habe Gott sei Dank die finanzielle Situation, dass ich sehr, sehr unabhängig bin. Ja, also ich brauche keine Hilfe von ihr, zumal ich heute weiß, dass sie wirklich überhaupt nicht helfen hätte können, weil einfach alles nur gespielt war. Ich habe auch mitbekommen, in dem Haus, wo die wohnen, da ist 2 Jahre lang die Eingangstür kaputt gewesen. Als Beispiel. Oder im Bad war kein ordentlicher Badeföhn, also ein Haarföhn. Oder ich habe gesehen, kaputte Kaffeemaschine. Ich habe viele Dinge neu gekauft. Ich habe mich dort um den Garten gekümmert. Die Töchter, die zwei, die noch zu Hause gewohnt haben, sind immer im Bett gelegen bis 2, 3 Uhr Nachmittag, wenn das Wetter noch so schön war. Immer haben sich immer zurückgezogen von der Mutter. Und das ist mir immer so komisch vorgekommen. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eigenartig. Und dann kam es einmal, kann ich mich erinnern, an eine Szene. Da hat sie mit ihren Töchtern eigentlich Dauerstunk, aber da ist es einmal ganz arg eskaliert. Da haben alle Töchter sie blockiert am Handy und auf nichts reagiert und so. Und sie war todtraurig. Und wir sind dann ans Grab von ihrem Vater gefahren und haben wir vorher Blumen gekauft und eine Kerze und so. Ich bin mit ihr hingegangen und sie hat dann dort geweint am Grab und gesagt, sie will gar nicht mehr leben und so weiter und so fort. Warum ich das erzähle, das hat dann eine Bedeutung. Und war todtraurig. Ich habe dann gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt Wasser holen zum Blumengießen. Ich lasse dich jetzt ein bisschen alleine mit deinem Papa. Ja, und dann komme ich wieder dazu. Ist mir dann später wahnsinnig negativ ausgelegt worden, wie vieles. Und ich habe es eigentlich so gemeint, ich lasse ihr ein bisschen Zeit mit ihm allein und komme dann dazu. Und habe mit ihr dort innegehalten, auch für ihren Vater gebetet. Ich bin nämlich auf meine Art ein sehr gläubiger Mensch. Das brauche ich auch für meine Musik. Und ich weiß, es gibt da etwas, was wir uns alle viel weiter vorstellen, aber es ist viel näher bei uns, als wir es alle, glaube ich, wahrnehmen können. Und das weiß ich auch. So habe ich auch den Tod meines Sohnes zum Beispiel bewältigen können. Und dann bin ich zum Grab dazugekommen und sie hat mir dann später vorgeworfen, ja, ein Mann, der einen richtig liebt, der geht nicht Wasser holen, sondern bleibt die ganze Zeit bei ihr und ja, egal, es ist immer alles halt dann so umgedreht worden und ich habe dann gesagt, es tut mir leid, dass dir die Töchter da so wehtun und ich finde das nicht in Ordnung, dich zu blockieren. Und später habe ich dann gehört, ja, ich hätte quasi ihre Töchter kritisiert. Und das geht gar nicht und so weiter und so fort. Also es ist immer, es werden Geschichten danach dann, wenn es zum Diskard kommt und vorher noch zu dieser Entwertungsphase. Ich bin permanent beschuldigt worden, etwas zu tun, was ich nicht gemacht habe. Nur, ich wusste über Narzissmus gar nichts. Ich wusste wirklich nichts. Ich war eigentlich dazu da, diese Frau die ganze Zeit zu bewundern. Und ich kam halt dann im Laufe der Zeit drauf, dass eigentlich sie irrsinnig neidisch und eifersüchtig auf mich war, weil wenn sie in Konzerten war, ob das in Wien im Musikverein war oder bei einem Solokonzert, wenn sie gesehen hat, wie ich mit den Menschen umgehe danach, ja, natürlich redet man mit vielen Menschen, die kommen her, wollen mit einem reden. Und sie hat das gesehen, dass sie irgendwie so für jeden Menschen gewisse Nahbarkeit auf menschlicher Ebene hatte. Und natürlich, wenn da jetzt irgendeine andere hübsche Frau da war, habe ich natürlich dann eine über den Latz bekommen, wenn ich die Frau auch nur normal höflich begrüßt habe. Also auf der einen Seite diese unglaubliche Eifersucht und auf der anderen Seite, was ich damals noch nicht wusste, hat sie mich ja eigentlich ständig betrogen. Da bin ich dann danach drauf gekommen, weil mein Unterbewusstsein hat mir immer gesagt, ich spüre etwas, das passt nicht. Ob das war, wenn sie in der Nacht nicht schlafen konnte. Und durch das, dass ich beruflich Trompeter bin, achte ich natürlich sehr auf Atmungen von Menschen. Das ist einfach,
Beruf.
Atmen ist mein
Ja.
Beruf, mehr oder weniger. Und natürlich ist Atmung auch Reinigung und
Ja.
Lebenselixier, Kraft, Licht, alles, ja? Und auch eine Verbindung nach oben. Und jedenfalls hat sie dann oft, habe ich gemerkt, die atmet sehr schwer. Na, sag ich, du, geht's da nicht gut? Was ist denn los? Und dann lag sie mal neben mir im Bett um 3 Uhr früh und natürlich in ihrem Laptop. Und dann habe ich gesehen, dass sie mit anderen Männern schreibt. Sie ist am Computer sehr, sehr versiert, sehr, sehr schnell. Sie hat versucht, es zu verdecken. Ich habe es natürlich gesehen. Ja, dann habe ich gesagt, wieso schreibst du da jemand anderen jetzt und so? Und was ich natürlich damals noch nicht wusste, ist, dass sie auf vielen Dating-Plattformen weiterhin da ist, weil sie gemerkt hat, ich komme auf ihr Spiel, was sie mit mir treibt, drauf. Sie hat das einfach gespürt. Den Hermann kann ich nicht mehr verarschen, auf Deutsch gesagt, ja. Und ich habe das immer deutlicher gespürt. Und ich wusste alles, was sie mir vorwirft. Sie hat dann gesagt, ja, ich konnte nicht schlafen, weil ich mir denke, dass du mit anderen Frauen schreibst. Und ich habe einmal zu Weihnachten ein Reel gepostet. Ich poste sonst gar nicht gerne, weil ich Facebook zum Beispiel nicht besonders leiden mag oder auch Instagram und so. Ich halte von diesen Plattformen nicht zu sehr, also nicht zu viel, weil ja auch Agenturen mögen das eigentlich gar nicht, wenn man sich da selber ausbreitet. Das machen viele Kollegen. Ich halte davon nichts. Ich finde, es ist so eine Selbstdarstellungsplattform. Und ich habe damals aufgrund dieses Krieges in Russland-Ukraine, habe ich damals eine Stille Nacht gespielt, live in Wien, und habe das dann, dieses Reel reingestellt und habe dann praktisch dazu geschrieben, Frieden und Liebe in englischer Sprache für uns alle und möge Gott uns alle helfen, dass quasi wieder Frieden kommen möge für uns alle hier auf Erden. Und dass dieser Krieg nicht eskaliert. Und da habe ich natürlich dann sehr viele Rückmeldungen bekommen. Manche Menschen machen einen Daumen hoch. Viele Kollegen, Trompeter aus ganz Europa haben gepostet oder haben dann geschrieben, oder Herzl haben manche geschickt und danke und so. Und sie hat dann ausgelegt den Leuten ihrer Verwandtschaft, was ich damals noch nicht wusste, ja, ich wäre so eifersüchtig. Und sie weiß nicht, ob sie das aushält. Natürlich heute weiß ich, dass sie damals schon andere am Start hatte, weil sie gemerkt hat, dass mit dem Hermann diese Verarschung hat ein Ablaufdatum. Sie hat gespürt, sie wollte mich auch von meinem Freundeskreis weghaben. Und überhaupt, sobald ich von einer anderen Frau gesprochen habe, zum Beispiel eine Musikkollegin, also ich kenne einen Weltstar auf der Geige, Anne-Sophie Mutter, habe mit ihr das Glück gehabt, ein paar Mal auch Konzerte machen zu können. Eine großartige Frau, ein großartiger Mensch und eine Jahrhundertmusikerin. Ja.
Ja.
Und sie war auch in einem Konzert, wo ich mit Ann-Sophie Mutter gespielt habe. Und dann haben wir ein Beispiel gehabt, kam die Ann-Sophie dann im Fernsehen bei einem Live-Konzert aus dem Odeon, vom Odeonsplatz in München, ein Open Air. Und wir schauen uns in Augsburg das Konzert gemeinsam an und ich habe dann so geschmunzelt und dann sagt sie, was empfindest du jetzt? Und habe ich gesagt, na, ich muss jetzt lachen, weil jetzt ist die Ann-Sophie wieder der Weltstar im Fernsehen und ich war letzte Woche mit ihr noch im Wildpark in Aurach frühstücken und wir haben eine Runde durch die Tiere gedreht und sie war normal im Jogger und ganz normal und gestylt und total natürlich, aber trotzdem hübsch und einfach nett. Ja? Und das ist natürlich. Die besagte Dame hat alles vergrößert, nur Stöckelschuhe, Extensions, alle 5 Minuten Lippenstift, wenn wir in einem Restaurant waren, alle 10 Minuten aufs Klo gehen, schauen, wie viele Männer ihr nachschauen, Minirock und so weiter und so fort. Also alles musste extra immer vergrößert werden. Diese Beachtung von außen war ja so wichtig, ja. Und dass einfach Männer schauen. Und dann hat sie auch begonnen, vor mir mit anderen Männern zu flirten. Bewusst. Heute weiß ich, dass das alles Provokation war. Und dann habe ich die gesagt, weißt du, bei mir regst du dich auf, wenn ich nur sage, dass die oder die Frau einfach ein toller Mensch ist oder eine hübsche Frau. Ich meine, das sage ja nicht nur ich über Ann-Sophie Mutter, das sagen Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Wer da sagt, dass das keine hübsche, sympathische Frau ist, der muss wahrscheinlich blind sein, ja. Aber es ist einfach eine tolle Freundschaft und wir haben zufällig sogar am selben Tag Geburtstag. Und dann kamen so Vorwürfe, ja, du hast bestimmt da ein Verhältnis. Und habe ich gesagt, ja, ich habe ein musikalisches Verhältnis und ich lerne wahnsinnig viel von dieser Jahrhundertmusikerin und ich schätze sie unendlich. Aber das wollte sie mir alles abstellen. Dann hat sie Bilder gesehen, wo ich mit Ann-Sophie drauf bin. Da hat sie gesagt, du zerschneidest jetzt die Bilder und spülst sie die Toilette runter. Ich mir dachte, Entschuldigung, wieso sollte ich das machen, gell? Aber auf jeden Fall hat sie bewusst vor mir, sie hat mich provoziert und ich habe halt dann gesagt, ey, das finde ich aber nicht in Ordnung, dass du den fremden Typen da dann beim Verabschieden einen Kuss auf den Mund gibst. Heute weiß ich, dass das natürlich alles Mittel zum Zweck war. Sie hat dann gesagt, ja, mit dem Hermann, der ist so eifersüchtig, aber sie hat nicht erzählt, warum der Hermann eifersüchtig war. Und wenn ich dann gesagt habe, ich habe das ja mit eigenen Augen gesehen, dass du den auf den Mund küsst, einem Wildfremden. Und ja, dann an meiner Wahrnehmung geknabbert. Und das Schlimme ist wirklich, dass man dann echt glaubt, das gibt es ja nicht, ja, weil man so ehrlich mit diesen Menschen meint. Und ich wollte nur eins, eine ehrliche Beziehung, weil ich diese Frau wirklich abgöttisch geliebt habe. Dazu stehe ich, ja. Ich habe das übrigens auch an Sophie damals erzählt. Ich habe jemanden kennengelernt. Unglaublich. Ich dachte wirklich, das ist es jetzt fürs Leben. Dachte ich. Ja, und dann ist sie ein paar Mal nach Wien gekommen und auch die neue Wohnung mit mir gemeinsam ausgesucht und auch architektonisch habe ich dann gemerkt, hoppla, viel Ahnung hat sie eigentlich nicht. Ja. Warum ich auf das kam, das Elternhaus von denen dort in der Nähe von Augsburg, es ist also Wertingen, Biburg heißt diese Gegend, da steht das Elternhaus und sie hat eine demenzkranke Mutter. Diese Frau habe ich sehr, sehr gern gehabt. Die habe ich immer Blumen gebracht, Schokolade oder Eis und so. Und als ich dann zu dem Elternhaus das erste Mal hinkam, war ich schon ein bisschen erstaunt. Diese Mutter von denen, also sie hat noch eine Schwester und zwei Brüder, die wird dort gehalten in diesem Elternhaus eigentlich unmenschlich. Ja? Über Nacht werden die Terrassentür und die Haustür zugenagelt. Und dann werden dieser Frau ein paar Joghurt ins Zimmer gestellt und ein bisschen Wasser. Und in der Früh, bevor die Betreuer kommen, die kommen einmal am Tag, wird das alles aufgemacht. Und also diese Frau, ich weiß jetzt nicht, wie viel sie mitbekommt, nur ich behaupte, auch demenzkranke Menschen haben eine Seele. Und die Seele hat sehr gute Ohren, sehr gute Augen. Wer weiß, die kriegen viel mehr mit, als wir alle glauben. Und da war ich eigentlich entsetzt, dass das Haus in so einem desolaten Zustand war. Wenn ich Architekt bin und das sehe, dann ende ich das innerhalb von ein paar Monaten. Da bin ich so ein bisschen stutzig worden, dass da vieles nicht stimmt. Und dann auch das Umfeld, Bruder, sehr alkoholzugeneigter Sohn vom Bruder, immer dauerarbeitslos. Ich habe gemerkt, das ist ziemlich asozial, was ich da sehe. Ja? Und, aber das hat mich soweit nicht gestört, weil ich habe mir gedacht, für mich ist nicht entscheidend, was jemand beruflich macht. Mir geht es um den Menschen. Und ich habe mir gedacht, die Frau hat das so glaubhaft mir rübergebracht, dass sie wirklich eine gemeinsame Zukunft will, dass sie halt, wie gesagt, null Ahnung von Narzissmus, drauf reingefallen. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin wirklich drauf reingefallen. Und dann ist sie, das war kurz vor Weihnachten, nach Wien gekommen. Ich habe im Musikvereinssaal ein Konzert gehabt, Weihnachtsoratorium, ein sehr schönes Werk mit einem Riesenchor. Habe für sie dann eine ganz tolle Karte besorgt, damit sie diesen Festsaal, wo das Neujahrskonzert immer ist, der Wiener Philharmoniker, damit sie diesen Saal auch genießen kann. Habe ihr eine Top-Karte besorgt. Und sie hat dann im Vorfeld gesagt, ja, hat die andere nicht Zeit gehabt? Und habe ich gesagt, welcher andere? Ich war leider in diesem Rechtfertigungsstadium damals noch drinnen. Habe immer gesagt, du, ich habe niemanden. Und ich bin wirklich so, für mich hat es niemanden anderen gegeben einfach. Ja, also ich war so verliebt in diese Frau und ganz ehrlich verliebt, das muss ich echt sagen. Darum hat es mir auch so fürchterlich wehgetan dann. Und sie kam in dieses Konzert und hat das Konzert angehört und wir gehen nachher vom Konzert weg. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir eine Kleinigkeit essen. Und plötzlich schlägt sie mir ins Gesicht. Volle Kanne. Und jetzt musst du dir vorstellen, Daniela, ich als Trompeter bin ja von meinen Lippen, von meiner Gesichtsmuskulatur, von dem total abhängig, ja. Dann sage ich, was ist denn mit dir los, ja? Und dann hat sie sich entschuldigt und entschuldigt. Dann sind wir was essen gegangen. Ja, ich habe so das Gefühl, du denkst an andere Frauen. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin mit dir da, ich bin glücklich, dass wir zusammen sind, dass du da bist und so weiter und so fort. Und dann sind wir essen gegangen und danach dann sind wir wieder ein Stück weiter gegangen und plötzlich schlägt sie mir wieder ins Gesicht. Und dann sage ich, ey, geht's noch? Und ich mache eine Reflexbewegung und habe sie leicht angeschubst und sie hat sich hinfallen lassen. Du hast mich geschlagen, um Gottes Willen. Ich habe dann ihr gleich aufgeholfen und es war ein ganz leichter Stupser. Dann habe ich gesagt, du, das tut mir jetzt total leid, bitte entschuldige. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, sie sich bei mir nur so
Nicht.
oberflächlich. Und dann sind wir nach Haus gegangen, in die Wohnung. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt beruhigst du dich einmal und ich mache dann Tee, gehst in die Badewanne und so und dann beruhigst dich. Und dann sie hat ja ganz ein komisches Verhalten gehabt, kommt sie aus der Badewanne raus und geht an mir vorbei und sagt, ich bin toll, Dreckschwein, Dreckschwein und so. Also immer wieder so im Dauerstatus, wie so eine CD-Wiederholung, die hängen bleibt. Da habe ich mir gedacht, wow. Das ist jetzt schon ein bisschen komisch. Da hatte ich so ein bisschen mit der Angst zu tun. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Sie musste am nächsten Tag dann wieder zurückfahren. Jetzt schläfst du im Schlafzimmer, ich im Wohnzimmer. Also mir war da nicht danach, ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Weil man weiß ja nie, wozu so ein Mensch dann fähig ist. Und dann habe ich mich hingelegt, sie auch, und plötzlich kommt sie daher und hätte dann auf einmal wieder Lovebombing-Phase. Und das geht bei mir nicht, ja. Ich bin kein Mensch, der sich im Bett versöhnen kann. Das war ich nie und das passt für mich einfach nicht, ja. Und jetzt mache ich einen Sprung. Ich habe dann gemerkt, da stimmt einfach vieles nicht, ja. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich 6 Stunden von Wien nach Wertingen gefahren bin mit dem Auto, die Töchter, die ich auch öfter finanziell unterstützt habe, ja, wenn sie auf Urlaub gefahren sind, ihnen geholfen habe, oder brauchst du das, oder die jüngste Tochter, die ist viel ausgegangen, die macht jetzt im kommenden Jahr, glaube ich, Abitur, heißt es bei euch. Und die habe ich oft um 3 Uhr früh noch abgeholt, ohne ein Danke zu hören oder ein Bitte, also überall hingebracht, chauffiert. Ich habe da wirklich viel gemacht und ihre Kinder, unter Anführungszeichen, sind eh fast alle erwachsen. Habe ich mehr oder weniger wie eigene Kinder behandelt. Ja, also das war für mich einfach die Kern zu ihr, also folgedessen gehören sie auch zu mir. Und was mir schon auch aufgefallen ist, alle Töchter haben 4 Vornamen und der letzte Name musste immer der Name einer Opern Darstellerin sein, Ariadne oder Carmen oder Salome. Das ist mir auffallend, dieses alles so künstlich zeigen, wer bin ich, wer wäre ich gerne, ja. Heute weiß ich, dass das alles eine Blenderei war, ja. Und im Grunde hatte sie von Musik und Oper überhaupt keine Ahnung. Aber es ist halt nur dieses Grandiose nach außen. Aber ich habe gemerkt, sie ist ein wahnsinnig unsicherer Mensch. Wenn wir gemeinsam wo waren, in einer Gesellschaft, null spontan. Also ich kann wo reingehen, ich kenne niemanden. Und ich denke nicht drüber nach, was werde ich jetzt sagen, sondern ich rede aus einem Gefühl heraus. Aus dem Inneren, einfach aus einer gewissen Herzlichkeit und da habe ich bei ihr gemerkt, da ist sie komplett paralysiert. Also, das ist mir auch in Tirol aufgefallen, ja, fast so in der spaßfreien Zone oder so, unbeholfen wie ein kleines Kind irgendwo. Aber jedenfalls ist es dann halt, habe ich gemerkt, immer deutlicher, da stimmt was nicht. Und dann habe ich begonnen, einmal also im Internet zu suchen, ob es zu diesem Thema vieles gibt. Und dann bin ich auch auf dich gestoßen und habe mir da einige Beiträge von dir durchgelesen, auch Podcasts angehört. Übrigens, der jetzt am 16. Juli, den fand ich ganz fantastisch. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und hab viele andere Videos auch über Stoiker. Ich beschäftige mich mit den Stoikern seit Jahren und merke immer mehr, das hilft einem schon wahnsinnig. Und man merkt diesen Narzissmus ja in unserer Gesellschaft immer mehr. Und darum finde ich es so wertvoll, dass es diese Plattformen gibt und eben Menschen wie dich, Daniela, die da wirklich den Menschen so viel helfen. Und sind irgendwie ein bisschen die Schutzengel, die wir alle brauchen, kommt mir vor. Es tut mir leid, wenn ich immer wieder einmal ein bisschen ins Österreichische zurückkomme, aber ich bin halt ich und
Richtig, ja.
rede so, gell? Und jedenfalls war dann Folgendes. Ich habe dann, wir haben gemeinsam in Wien noch den Weihnachtsbaum geschmückt und mit ihren Kindern, unter Anführungszeichen, wo das Jüngste 18 Jahre bald wird und das Zweitjüngste 4 oder 25, so genau kann ich es nicht mehr sagen. Also sind das ja eh schon selbstständige Kinder, die mit der Mutter eh nichts zu tun haben wollen, was ich immer mehr gesehen habe, ja. Und jedenfalls, wir verbringen Weihnachten zusammen. Und ich habe Weihnachten Konzerte gehabt und habe ihr gesagt, bitte komm, ich würde mich so freuen, komm bitte, ja, schon ein paar Tage vor Weihnachten. Hat sie natürlich alles nicht gemacht. Und dann mir vorgeworfen, ja, ich soll jetzt kommen, weil die andere nicht Zeit hat. Welche andere? Es gab nicht eine Minute jemand anderen. Ja, aber ich wurde halt immer dessen beschuldigt und habe aber dann aus einer Intuition heraus dieser Dame einen Privatdetektiv angesetzt. Ja, und dann bin ich natürlich auf Dinge draufgekommen. Unfassbar. Die hat mich ja schon seit Monaten beschissen. Seit Monaten. Natürlich habe ich ihr das nicht gesagt. Und sie ist dann Weihnachten nicht gekommen. Das war für mich die schlimmste Zeit. Ich bin fast draufgegangen. Ich habe 14 Kilo verloren. Ich war wirklich am Boden zerstört. Also ich habe nur ein Konzert am 25. Dezember dann gespielt. Und da hat sie mir dann auch wieder vorgeworfen. Das war so ein Galakonzert in einem feinen Hotel in Kitzbühel. Da hat es mir dann auch wieder vorgeworfen. Ah, da warst du bestimmt, da war wieder natürlich diese Jahrhundertgeigerin und da hast du bestimmt bei der übernachtet. Also absurde Sachen vorgeworfen. Da habe ich gesagt, ich habe eigentlich immer geschaut, ob du vielleicht bei der Tür reinkommst und ich hätte mich gefreut. Obwohl ich natürlich das vom Detektiv her schon alles wusste. Und dann war das Ungeheuerliche. Ich habe ihr dann gesagt, weißt du was? Du kommst am Moment, jetzt muss ich kurz schwindeln, ich habe mir das notiert. Ah ja, wir sind dann zwischenzeitlich im Februar noch 4 Tage nach Italien gefahren und sie hat zu mir gesagt, ich muss ihr beweisen, drei Dinge, die ich ihr versprochen habe. Und jetzt sind wir bei dem Versprechen. Ich habe alles, was ich versprochen habe, immer eingehalten. Sie hat alles, was sie versprochen hat, kein einziges Mal auch nur irgendetwas eingehalten. Ich wusste, warum sie Weihnachten nicht kommen konnte, weil sie in der Zwischenzeit sehr viele Dates hatte. Das habe ich dann über einen Detektiv rausgefunden. Aber wir sind dann am 5. Februar für 4 Tage nach Italien gefahren und ich musste drei Versprechen einlösen. Das erste Versprechen war, sie hat mir immer vorgegeben, sie ist so eine Marienverehrerin, also Mutter Gottes, weil sie auch selber 6 Kinder, gesunde Kinder geboren hat, ist ja auch ein Segen. Und vielleicht haben sie mir gesagt, Hermann, warum tust du dir das an, eine Frau mit 6 Kindern, diesen riesen Anhang und so. Und habe ich gesagt, und wenn sie 20 Kinder hätte, das spielt keine Rolle. Ja, es war für mich kein Parameter, überhaupt nicht. Und das war das erste Versprechen. Da habe ich eine ganz schöne, so eine kleine Statue besorgt. Das Unspektakulärste eigentlich. Das zweite, sie wollte immer, dass ich ein Lied für sie komponiere. Dann habe ich ein Lied für sie geschrieben, habe dieses Lied, habe mir das wirklich gut überlegt und 2 Textstrophen. Das habe ich in einer schönen Schachtel überreicht mit meiner Originalhandschrift der Noten, Originalhandschrift des Textes, alles auf sie zugeschneidert, wo ihr wirklich in diesem Lied eigentlich meine Seele ausschütte. Also sowas bekommt man wahrscheinlich nicht jeden Tag geschenkt, ja?
Und das hast du, entschuldige, dass ich dich unterbreche, das hast du gemacht, trotz dass du schon durch den Privatdetektiv wusstest.
Ja. Habe ich gemacht. Also ich war noch immer irgendwie, habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich diesen Menschen ja durch so etwas doch retten, ist jetzt blöd gesagt, das wäre arrogant. Ja, ich meine, ich bin kein Retter, bin ein ganz normaler Mensch, aber dass man diesen Menschen vielleicht auf die richtige Spur bringt. Weil so durchs Leben zu gehen, ich meine, wo das endet, da muss ich ja nicht besonders klug sein, das zerstört einen ja selber auf Dauer. Und das Dritte war, es hat bei uns da in Tirol ein tolles Geschäft gegeben, da sind wir öfter mit dem Auto vorbeigefahren und das war ein Hochzeitskleid. Ein ganz tolles Kleid und wir sind einmal da reingegangen, sie hat es anprobiert, hat ihr super gefallen und ich habe dann dieses Kleid, sie wollte es nicht gleich nehmen, sie hat dann dieses Kleid nebenbei bemerkt, hat sie mir immer gesagt, sie übt schon Unterschrift und sie möchte meinen Nachnamen haben und das passt so wunderbar und wann wir denn endlich heiraten, immer wieder ist das gekommen. Dann habe ich dieses Hochzeitskleid gekauft und dann bin ich in das Geschäft reingegangen und die Verkäuferinnen, wow, wer ist denn die Glückliche? Wie halt bei uns in Tirol, wir reden da ein bisschen lockerer. Dann sage ich, ja, ihr werdet mir es jetzt nicht glauben, habe ich gesagt. Ich kenne die Braut, aber ich weiß nicht, ob ich der Bräutigam sein werde. Ja, was, das gibt es ja nicht. Und das war eigentlich fast so, so eine Art Joke, ja, aber eigentlich mit einer gewissen Tragik eingerahmt, ja. Und ich war ja wirklich so. Ich habe das dann schön verpacken lassen und die haben dann zu mir gesagt, also wenn ihr wirklich heiratet, dann wollen sie mal ein Foto haben und so von dem Kleid und von dem Geschäft und so weiter. Habe ich alles in Italien ihr dann alles präsentiert. Wir hatten 2 traumhafte Tage, alles in Frieden und so. Sie war schon, als wir hingefahren sind, sehr, sehr verkühlt, aber die hat keine Sekunde meine Hand losgelassen. Also ein Love-Bombing, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich kann ohne die nicht leben. Und ich habe jetzt mal jemanden gedatet, aber ich sehe immer dein Gesicht vor mir und so weiter. Und hat mir halt Erklärungen gemacht. Ich habe das natürlich nicht mehr so ernst genommen wie vorher, weil ich ja wusste, was da im Hintergrund lauert. Und mich inzwischen sehr schlau gemacht habe, was eben diese ganzen Berichte über Narzissmus anbelangt. Und am letzten Tag hat sie dann aus dem heiteren Himmel heraus einen Irrsinnsstreit provoziert. Sie hat mich runtergeschickt in die Rezeption. Sie braucht jetzt Medikamente, sie hat Kopfschmerzen und sie ist verkühlt und ich bin schuld, dass sie verkühlt ist und so weiter. Und dann hat sie mir unterstellt, dass ich mit der Rezeptionsdame ein Verhältnis hätte, weil ich war jetzt 10 Minuten unten und das dauert nicht so lange. Ja, ich habe eigentlich nur noch lachen müssen, weil ich meine, das waren so hilfsbereite, nette Leute an der Rezeption. Es waren auch die Eigentümer von dem Hotel und bringe ihr das zurück. Und natürlich hat sie in der Zwischenzeit das genützt, um irgendein Date zu machen. Das weiß ich heute ganz sicher. Stört mir ja überhaupt nicht mehr. Aber jedenfalls sind wir dann zurückgefahren wieder aus Italien. Und sie musste halt unbedingt einen Streit vom Zaun brechen. Wirklich aus absurden Gründen. Aber ich wusste ja dann mittlerweile schon, warum sie das tut. Und dann hatte ich von meinem Detektiv Bildmaterial in der Zwischenzeit bekommen, also eindeutige Bilder. Und wenn ich die veröffentlichen würde oder ihren Angehörigen zeigen würde, von denen übrigens diese Flying Monkeys plötzlich alle gegen mich waren, mit denen ich vorher mich blendend verstanden habe, die mich, glaube ich, schon sehr gut leiden konnten und ich alles für die getan hätte und auch die Leute sehr gemocht habe, weil sie einfach zu ihr gehört haben. Ja, eigentlich in Wirklichkeit eh nicht, weil zu ihr gehört niemand, weil die niemanden im Grunde mag. Und ich habe auch gemerkt, im Grunde liebt sie nicht einmal ihre eigenen Kinder, sondern sie konkurriert mit ihren Töchtern. Das ist eigentlich absurd, ja, also ganz arg. Und dieses innere Kind bei mir natürlich, ich habe eine sehr narzisstische Mutter. Und dieses innere Kind, das war ja genau das, warum sie mich angedockt hat. Und ich habe mir gedacht, ich meine, ich bin doch liebenswert, habe ich mir immer eingeredet, und ich will jetzt im Alter eine ehrliche, eine tolle Beziehung haben. Und ich habe mir gedacht, also ich war in diese Frau abgöttisch verliebt, wirklich. Und aber jetzt hat mir dann so bei Weitem nicht mehr so wehgetan. Und dann war Folgendes: Ich habe dann zu ihr gesagt, also pass auf, in Linz beginnt, sagt man bei uns, und es war bei uns so im Oktober 23. Ich habe sie dann angerufen und habe ihr gesagt, du hörst mir jetzt zu. Wir treffen uns am 15. März in Linz um 16.07 Uhr. Das war genau die Zeit, wo wir uns damals kennengelernt haben. Bist du am Hauptplatz? Und keine Minute später, ich werde auch da sein. Und dann bringst du mir meine Sachen, die ich noch bei dir habe, und ich bringe dir all deine Sachen, die du noch bei mir hast. In Wien und auch aus Tirol. Ich war schon um 3:30 dort und bin halt dann spazieren gegangen. Es war ein bisschen regnerisch. Und um Punkt 16:07 Uhr stand die Dame mit ihrem Auto. Und ich habe ja noch dazu gesagt, ein wichtiger Satz, das habe ich jetzt vergessen. Aber ich sage dir gleich eins, du begegnest nicht mehr dem Hermann, der ich bisher war. Das sage ich dir fairerweise dazu. Dann steigt sie aus dem Auto und geht auf mich zu und will mich da umarmen und abbusseln und so. Und dann habe ich gesagt, du Moment, jetzt gehen wir, jetzt müssen wir das Auto da wegfahren. Ich bin in der Tiefgarage. Ja, ich habe schon den Platz freigeräumt und setze dich rein und wollte mich wieder umarmen und so. Da habe ich gesagt, fahr mal los, wir fahren in die Tiefgarage und laden die Sachen um. Und dann war es das. Dann sind wir in der Tiefgarage. Boah, sie ist jetzt so müde, gehen wir doch noch einen Kaffee trinken. Dann sind wir Kaffee trinken gegangen und dann haben wir ein bisschen geplaudert und so. Und dann sage ich, ja, aber jetzt sollte man das über die Bühne bringen. Dann hast du deine Sachen, ich meine Sachen und that's it, game over. Und dann sagt sie, nein, ich will jetzt noch an der Donaupromenade mit dir spazieren gehen. Und was ich dann erlebt habe, Daniela, und das ist jetzt etwas vom Wichtigsten, glaube ich, in diesem ganzen Interview, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Heute, wenn ich mir Bilder anschaue, habe ich es zigmal übersehen. Bin ich an der Promenade mit ihr spazieren gegangen und sie verliebt, wollte mich abschmusen, drücken, also alles, was möglich war. Und ich habe sie immer auf Distanz gehalten, habe ich gesagt, jetzt stopp. Stopp, habe ich gesagt, jetzt sage ich dir etwas. Weißt du, ich hätte nie geglaubt, dass ich das eines Tages zu dir sagen werde. Aber weißt du, ich habe dir ja im Vorfeld am Telefon gesagt, dass ich nicht mehr der bin, den du bisher zur Verfügung hattest. Ich habe mich weiterentwickelt und ich habe dein Spiel durchschaut. Und da drinnen habe ich gesagt, ich sage dir jetzt etwas, da drinnen,
Also im Herzen einfach.
du bist nicht mehr in meinem Herzen. Da ist jetzt eine weiße Fläche. Da kam von ihr dann die Antwort, ja, weil du eine andere hast. Dann habe ich gesagt, nein, da steht Hermann neu drauf. Hermann neu, den Hermann habe ich wieder gefunden, habe ich gesagt. Ich weiß, dass ich liebenswert bin. Und ich weiß das. Und da hat mir sehr viel auch das da oben geholfen. Und ich sage dir es jetzt ins Gesicht, ich liebe dich nicht mehr. Ich empfinde für dich nichts mehr. Und jetzt kommt der gruselige Teil. Plötzlich, ich schwöre es euch allen, kam dieses, ich habe drüber sehr viel gehört, dieser narzisstische Gesichtsausdruck, diese schwarzen Augen. Und eine Gesichtshälfte hat sie für einen Moment total verschoben. Dann ist sie weggegangen, ganz beleidigt. Und ich habe sie gehen lassen und bin ein bisschen in ihre Richtung gegangen. Und dann sind wir so hintereinander, so vielleicht 5, 6 Meter Abstand gegangen. Und plötzlich ist sie wieder auf mich zugekommen, mich umarmt und mich wieder küssen probiert und so. Dann habe ich gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass ich das eines Tages sagen werde, dass ich dich nicht mehr liebe. Aber ich bin ehrlich zu dir, ich liebe dich wirklich nicht mehr, weil du machst mich kaputt, ich gehe drauf. Aber jetzt gehen wir zum Auto und laden mir die Sachen um. Und ich habe mich übrigens auch bei der Polizei abgesichert gehabt, weil man ja nie weiß, solchen Menschen ist ja alles zuzutrauen. Also so weit habe ich mich schon schlau gemacht. Ich habe auch bei der Kriminalpolizei in Wien einen sehr guten Freund, der ein Profiler war sein ganzes Leben lang. Und der hat mich eben gewarnt, der hat gesagt, Hermann, pass gut auf, du weißt nie, solche Menschen, die können durchdrehen. Und bevor sie dich nicht mehr haben, auch wenn du nur einer von vielen bist, soll dich niemand haben, so nach dem Motto, unterschätze das nicht. Und daher, von daher war eigentlich die Szene in der Tiefgarage die gefährlichste. Aber jetzt kam noch was vorher. Dann sagt sie, bah, ich habe jetzt Hunger, gehen wir doch noch essen miteinander. Habe ich gesagt, ja was, wie lange willst du das noch rausziehen? Und dann sind wir essen gegangen und jetzt kommt ein wichtiger Teil der Geschichte. Ich habe meiner damaligen Ex-Freundin, die habe ich gebeten, dass sie mir, ich habe ihr das alles erzählt, dass ich die treffe in Linz, ob sie mir nicht auf WhatsApp eine Liebeserklärung schreiben könnte. So quasi, du bist immer noch in meinem Herzen, ich werde dich nie vergessen, du bist mein Zuhause und so weiter und so fort. Sie hat das natürlich Gott sei Dank mitgemacht. Und es war so eine Falle von mir. Ich habe vorab ihren besten Freunden, die mich auch gut kennen, habe ich die Info gegeben, dass ich da jetzt Fake WhatsApp bekomme und denen das schon vorab geschickt, dass die Bescheid wussten. Und dann haben wir gegessen und sie haben mir halt dann erzählt, ich bin jetzt ehrlich zu dir, ich habe schon ein paar gedatet, einen in München, einen in, wie hieß der Ort, in Heidenheim und einen anderen noch. Und offiziell geht sie in Psychotherapie, hat zu Hause die Visitenkarte hingelegt in Dillingen und dort hat sie auch noch einen gedatet, wie ich vom Privatdetektiv ganz klar rausfinden habe lassen. Also alles Verarschung und dass ein Mensch alles lügt, was er sagt, wusste ich bisher noch nicht. Ja, und dann jedenfalls haben wir gegessen und dann hat sie gesagt, ja, sie hat jetzt einen gefunden im Internet und den wird sie sich jetzt genauer anschauen. Der schaut so ähnlich aus wie ich und so ähnlich wie einer ihrer Brüder, aber halt viel attraktiver wie ich. Und habe ich gesagt, ja, du nur zu, viel Glück, ich wünsche dir den Himmel auf Erden, habe ich gesagt, ja, das geh nur zu, das juckt mich nicht mehr. Und dann habe ich meine Falle ausgespielt. Ich habe natürlich mein Handy liegen gelassen und musste auf die Toilette. Jetzt habe ich mir natürlich Zeit gelassen auf der Toilette, damit sie Zeit hat, in mein Handy zu gehen. Das hat es natürlich gemacht und findet diese WhatsApp-Nachrichten von meiner Ex-Freundin. Und auf die war sie ja immer eifersüchtig und ja. Wie halt gesagt, man erzählt sich alles, was man durchgemacht hat, und später verwenden diese Menschen das gnadenlos gegen einen. Sie hat auch dann probiert, sie hat dann wirklich ist durchgedreht und da habe ich gesagt, du seit Anfang Dezember betrügst du mich, warum regst du dich auf und am 15. Dezember hast du mit mir Schluss gemacht, warum stört dich das dann jetzt noch? Ja, also ich habe gesagt, ich verstehe es nicht. Ja. Und jedenfalls sind wir dann zur Tiefgarage gegangen und dann haben wir die Sachen umgepackt, sie hochaggressiv und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt muss ich aufpassen. Dann sind wir hintereinander rausgefahren und plötzlich stoppt sie ihr Auto und habe ich mir gedacht, so, jetzt legt sie vielleicht den Rückwärtsgang ein und dann, aber das war dann nicht so, sie ist dann ausgestiegen. Und hat mir dann mehr oder weniger den Wohnungsschlüssel, wo ich überzeugt bin, dass sie den nachmachen hat lassen, das geht nämlich, von Wien durchs Fenster reingeworfen und halt gesagt, also war total angefressen. Dann haben wir nur auf der Fahrt, ich nach Wien, ich musste nach Wien zurück, sie zurück nach Augsburg oder Wertingen oder wohin auch immer, weiß man ja nicht. Mittlerweile muss ich drüber lachen. Und jedenfalls hat sie mich dann noch zweimal angerufen und am nächsten Tag dann, ich habe ihr in ihren Sachen hinein ein schönes Buch gekauft über die Stoiker. Natürlich können solche Leute, weil da müssen sie ja mal nach innen gehen und das ist ja verboten, sie müssen ja die Fassade immer bewahren und das Schlimmste für sie war einfach diese Angst davor, dass ich es ihrem Freundeskreis oder unserem Freundeskreis und ihrer Familie wirklich bildhaft zeigen konnte. Und ich könnte es tun, nur natürlich tue ich das nicht, weil ich will keinen Menschen zerstören. Garantiert. Egal wie weh er mir getan hat, mittlerweile bete ich sogar für diese Person und denke mir, ich will nur, dass sie das Leben entschleunigt, weil irgendwann wird das Karma schrecklich zuschlagen, weil diese Menschen, wir wissen alle, wie es denen einmal gehen wird. Und mittlerweile tut sie mir leid, aber ich muss schon sagen, dieses Trauma-Bonding, dieses an sie denken, habe ich nach wie vor immer wieder mal. Ja? Weil es waren ja auch unglaublich tolle Momente dabei und ich habe wirklich daran geglaubt, dass das ein toller Mensch ist und ja, es ist irgendwie ein Leidensweg. Also ich kann wirklich verstehen, dass der eine oder andere so eine Geschichte nicht überleben kann. Und dann hat es mir dann am nächsten Tag noch in der Früh, ich habe ja in dieses Buch, in dieses Stoikerbuch ein paar Briefe reingelegt, was ich hier für die Zukunft im Leben wünsche, wirklich herzliche Zeilen. Und da hat es mir dann in der Früh über WhatsApp ein Foto geschickt. Ach, ich muss ja noch das Altpapier rausbringen, wo sie meine ganzen Sachen, so Kleinigkeiten reingeschmissen hat, die fotografiert hat. Und dann, ach, jetzt hätte ich es beinahe vergessen, auch anderen Müll muss sie rausbringen, so kleine Geschenke, eine blaue Rose oder so ein kleiner Bildständer, was halt für uns bedeutend war, hat sie alles in die Mülltonne schön abfotografiert, um mir halt quasi noch einmal eine reinzuhauen. Und dann hat es mir von diesem Typen, den sie sich jetzt genauer anschaut, der so toll ist, hat sie mir dann ein selbstlöschendes WhatsApp-Foto geschickt, dass ich den kurz sehe und den schaut sie sich jetzt mal genauer an und so. Und ich habe dann nicht reagiert und habe sie ab dem Moment auf WhatsApp blockiert. Dann nicht reagiert. Am nächsten Tag schreibt sie mir über SMS, es wäre der Höflichkeit geschuldet, dass ich reagiere. Wieder nicht reagiert. 10 Minuten später wieder SMS. Ich nicht mehr reagiert. Mein nächster Schritt, ihre Telefonnummer blockiert. Also ich habe total blockiert, auch Facebook blockiert. Sie hat von mir überhaupt keine Chance mehr, an mich ranzukommen auf Social Media oder telefonisch. Ich habe auch ihre Telefonnummer blockiert. Dieses No-Kontakt ist das Wichtigste überhaupt. Natürlich weiß man, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dass sie über gefälschte Profile versuchen, Freundschaftsanfragen kriege ich fast jeden Tag, immer interessanterweise von ähnlich ausschauenden Frauen. Da ist natürlich alles gefaked und nie mehr wieder würde ich, ehrlich gesagt, das lerne ich draus, ich würde nie mehr auf eine Dating-Plattform gehen. Also würde ich nicht mehr machen, auf keinen Fall mehr, weil ich denke mal, wenn es gesteuert ist und übrigens, es ist gar nicht schlecht, auch einmal eine Zeit lang allein zu sein. Es ist so
Ohne
eine
Frage.
wertvolle Zeit. Diese Stille, man findet sich so in der Stille wieder und dieses Reflektieren. Und ja, ich habe mal, wenn man das jemandem erzählt, der das selber nicht erlebt hat, die können sich das gar nicht vorstellen. Wie kannst du auf die reinfallen? Oder meine Mutter hat zu mir gesagt, die lügt auch jedes Wort, die hat ja mir auch permanent das Wort im Mund umgedreht und das tun die einfach. Ja? Die erzählen Geschichten immer nur, das nie aus dem Kontext heraus, sondern immer nur gewisse Brocken, die ihnen dienen, damit sie ihr Spiel weiterspielen können. Und heute weiß ich, dass das einfach ein Spiel war, was aber mitunter extrem an die Gesundheit gehen kann. Ja? Und ich war zum Teil fast nicht mehr berufsfähig. Also es hat mich komplett kaputt gemacht. Diese Devaluierung auch, dann hat sie in der Verwandtschaft bei ihr herum erzählt, ich wäre in Wien gekündigt worden, was ein absoluter Blödsinn ist. Ich hätte eine Kollegin vergewaltigt, ich hätte eine behinderte Schülerin missbraucht und lauter so Müll hat sie herum erzählt. Also wirklich Rufschädigung, einfach absurd, ja. Ich habe dann diese Nachrichten meinem Vorgesetzten gezeigt und die haben gesagt, ja, das ist ja absolut krank, so etwas. Auch diesem Freund, der Profiler war, der hat gesagt, Hermann, schwerst gestörte Frau, also eigentlich eine Atombombe, hat er gesagt. Aufpassen, Finger weg, nichts mehr damit zu tun haben. Ja, und so weit bin ich heute und ich weiß, dass die einen als Objekt sehen und mir geht es jetzt mittlerweile Gott sei Dank wieder viel besser. Dieses Trauma-Bonding ist noch da. Und es gelingt mir, muss ich ehrlicherweise Und dafür, glaube ich, muss man sich nicht schämen, einfach noch nicht ganz, gar nicht mehr an diesen Menschen zu denken. Weil wenn man seine Seele, sein Herz, seine Absicht ehrlich hergegeben hat, ist das ja auch hinausgegangen. Und ich glaube, man muss es halt dann über gewisse spirituelle Beschäftigung versuchen, wieder zurückzuholen.
Also das ist
Und
etwas, das ich mit meinen Kunden auch mache, genau dieses
ja.
Trauma-Bonding abzulösen. Und dafür gibt es wunderbare Prozesse. Und
Ja.
genau wie du sagst, es geht gar nicht darum, dass man nie wieder an die Person denkt, aber man kann es mit guten Prozessen schaffen, dass du an die Person denkst, aber du bleibst neutral. Im Körper ist einfach Neutralität, als ob du an Gänseblümchen denkst oder an das nächste
Genau.
Verkehrsschild, was du siehst.
Genau.
Und das ist wirklich machbar. Das habe ich mit vielen Prozessen schon bei vielen Kunden geschafft.
Ja.
Ja.
Aber weißt du, Daniela, was noch sehr frustrierend ist in so einer Phase, wenn praktisch diese Flying Monkeys, ja, die Leute, mit denen du die wirklich gut verstanden hast, ja, also
Ja.
wir haben Tischtennis gespielt, wir haben es lustig gehabt und ich bin mir sicher, die haben mich wirklich gemocht, dass die aus Solidarität mit ihr nicht einmal nachfragen, wie ist denn deine Version der Geschichte oder so. Also man wird ganz allein gelassen, jetzt von ihrer Seite, und das ist irgendwie extrem belastend, aber ich habe dann gelernt, natürlich auch über gewisse Videos, dass man die sowieso nicht für sich gewinnen kann, weil die ja mehr oder weniger nichts anderes wie Diener von dieser ganzen Fassade sind, die so ein Mensch darstellt, ja. Und
Ja.
Fakt ist einfach, dass du dich eigentlich in dich selber verliebst, wenn du so einem Menschen begegnest. Weil er alles, was er an dir mag, er verliebt sich ja nicht in dich als Person, sondern als das, was du verkörperst oder was du ausstrahlst. Wenn du jetzt ein empathischer Mensch bist, und ich bin halt einfach ein Mensch, ich kann mit jemandem weinen, ja, also wirklich ehrlich und mit jemandem lachen und immer hilfsbereit sein und authentisch sein und auch Nein sagen, wenn es einmal Nein ist oder so. Aber irgendwie, wie gesagt, ich war damals komplett unerfahren in diesen Bereichen. Ich wusste nicht, dass es solche Menschen gibt. Und sie haben schon etwas sehr Dämonisches, das muss ich schon sagen. Sie sind nicht ungefährlich und mir ist es eine Zeit lang wirklich richtig dreckig gegangen. Das muss ich echt sagen. Also
Ja.
14 Kilo abgenommen. Mentale Stärke habe ich halt, ich habe trotzdem musiziert und die Musik ist einfach ein Draht nach oben, garantiert, wenn man die Gnade hat, so etwas tun zu dürfen, sage ich einmal. Und das Zweite ist auch irgendwie dieser Glaube, dass man nicht alleine ist. Und es gibt da etwas, egal, muss jeder für sich selber entscheiden, was er da
Ja.
spürt. Ich
Ja.
habe es oft beim Musizieren, ich habe es beim Todesfall, wo mein Sohn gestorben ist, immer wieder auch zu spüren bekommen, um das Ganze überhaupt auszuhalten, weil ein Kind zu verlieren ist eigentlich wirklich ein Albtraum.
Ja.
Und ja, man ist nie alleine. Man muss nur dann auch versuchen, aus der Opferrolle rauszugehen. Ja, dass man sie jetzt
Ja.
nicht nur missbraucht fühlt, sondern dass man sie denkt, eigentlich ist das Ganze auch eine Botschaft für die Zukunft. Und ich bin jetzt der Letzte, der sagt, alle Frauen da draußen sind jetzt Narzissten oder böse, sondern ich denke mir einfach, kommt, wie es kommt, werden wir sehen. Und sonst kann man alleine auch ein sehr schönes Leben haben. Es
Ja,
gibt überall Menschen.
davon abgesehen, es gibt ja genauso auch narzisstische Männer. Und
Ja, natürlich.
aus meiner Erfahrung, aus vielen Jahren Coaching inzwischen, ist keiner von beiden weniger harmlos. Also
Ja.
Männer sind genauso schlimm, Frauen sie können genauso schlimm. Ne? Es gibt ja verschiedene Abstufungen, aber ja, es ist, so sehe ich es auch, es ist gleichzeitig eine Einladung vom Leben, auch bei sich selbst mal hinzuschauen, warum ist mir das passiert? Was war es, das mich zu diesem Menschen da gezogen hat? Und das ist jetzt nicht das Thema von Schuld, dass man schuld ist, dass einem das passiert ist, sondern ohne Wertung, es ist passiert, okay, und was kann ich jetzt daraus lernen? Was ist die Botschaft dahinter? Wo habe ich zu wenig Grenzen gesetzt? Wo habe ich mir selbst nicht vertraut? Wo habe ich mich blenden lassen und warum? Und Was hat denn überhaupt gestimmt? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, war das Einzige, was gestimmt hat, die 6 Kinder und dass sie noch verheiratet war.
Genau, ja.
Alles andere war gelogen.
Alles andere ist eigentlich aufgebläht und eigentlich alles
Ja.
künstlich einfach unfassbar eigentlich, ja. Also das, wie gesagt, wenn ein Mensch alles lügt, was er sagt, das wusste ich nicht, dass das möglich ist. Das ist irgendwie im Nachhinein, ja, es war mir eine Lehre und natürlich, wenn du ein sehr empathischer Mensch bist, bist du natürlich ein Opfer. Und sie haben mir immer gesagt, ma, ich wollte immer gern, ich liebe die Berge so, ich wollte immer, sie hat immer Bergler dann zu mir gesagt, weil ich aus den Bergen komme. Und an Tiroler, ja, die sowieso. Und also, wie gesagt,
Ja.
die hat Unterschrift geübt, sie möchte so heißen wie ich und nichts lieber, als wie wir mal heiraten und so weiter und so fort. Und der
Ja.
Letzte, letztendlich, der Einzige, der zu mir gestanden hat, war wirklich ihr Ex-Mann, mit dem ich immer telefoniert habe, auch der gesagt hat: Mein Gott, er hat sich so gefreut, als sie mich gefunden hat, hat er sich gedacht: Na, Gott sei Dank, weil er ist alt, hat er gesagt. Und er hat ja auch gesehen, was ich dort gemacht habe, wie ich auch mit den Kindern umgegangen bin. Ich war zu denen immer wertschätzend, aber die waren immer. Man weiß auch nicht, ob die nicht alle an einem Strang gezogen haben, ja, ob die nicht irgendwie diesen Discard, der ja Monate bevor man es überhaupt mitkriegt, schon angedeutet wird mit Geschichten, der ist so eifersüchtig. No, na, wer ist nicht eifersüchtig, wenn er bemerkt,
Jetzt
dass jemand
kurze Unterbrechung, übersetzt mir mal bitte Discard ins Deutsche.
Discard, ja, dieses die Vernichtung, einfach das Wegschmeißen eines Menschen.
Ah, okay.
Ja, das ist eben, also wie gesagt, dieses Lovebombing und dann die Devaluierung, das heißt diese Entwertung und der Discard. Und der Discard, also Entwertung mehr oder weniger, dass man niedergemacht wird und
Ja.
du kannst eh nichts, du kannst eh nichts und so weiter und so fort. Und
Ja.
das Dritte, der Discard, das ist eben, wenn man so brutal weggeschmissen wird einfach, ja. So diese Brotkrümel dann bekommt, wenn es dann merken, hoppla, dann
Ja.
kriegt man wieder ein Krümel oder wieder was in Aussicht gestellt. Einen Tag bist du der Tollste der Welt, 2 Stunden später bist du wieder schuld an allem. Ja, und wenn ein Fahrrad im Garten umfällt, ja. Also dieses Wechselspiel ist wahnsinnig belastend. Und man denkt sich dann, ja, wenn ich nur lieber bin, vielleicht wird es dann, aber
Bist du
da wird gar
deswegen
nichts.
nochmal mit ihr nach Italien gefahren, obwohl du
Ja.
schon wusstest, was da
Ja.
im Hintergrund läuft?
Ja, um zu beweisen, dass ich dieses Versprechen, dass ich es ernst gemeint habe. Frage ich mich heute im Nachhinein, hat es das gebraucht? Auf der anderen Seite, ich meine, ich habe wirklich alles eingehalten, was ich versprochen habe. Aber mir ist heute klar, dass es ein Segen ist, dass ich von diesen Menschen losgekommen bin.
Ja,
Das ist
unbedingt.
mir auch absolut. Aber wie gesagt, ich bin halt so weit, ich wünsche diesen Menschen das Allerbeste. Ich habe ihr verziehen und ich bin jetzt dabei, auch mir zu verzeihen.
Ja.
Und ich glaube, das ist wichtig und es dauert sicherlich noch eine Zeit. Aber ich bin dankbar, dass ich heute wieder da sitze. Ich habe auch wieder ein paar Kilo gefunden und es geht wieder bergauf, hoffe ich. Und ja, das Leben ist kein Wunschkonzert und darum sage ich allen, bitte nicht aufgeben.
Ja.
Es ist irgendwo immer Licht und man muss nur man muss sich die Zeit nehmen, zu sich selber zurückzukehren. Und in der Stille habe ich gemerkt, ich bin viel in den Wald spazieren gegangen, stundenlang spazieren gegangen, schlafen gegangen, geweint und ich habe musiziert. Und wenn ich nur für 10 Minuten die Kraft hatte, dann wieder spazieren gegangen. Es war immer so ein Rad. Ich hatte damals die Ferien, gerade in der Weihnachtszeit war das ganz schlimm, da geht das ja doppelt so arg dann in einen hinein, überhaupt
Ja.
wenn man sich auf die ersten gemeinsamen Weihnachten freut und dann aber draufkommt, dass sie das woanders verbracht hat. Aber
Ja,
ja,
ja.
es ist
Aber das
einfach.
ist natürlich ganz, ganz wertvoll, dass du die Musik hattest, ne? Das ist
Ja.
natürlich ein Kraftanker, der so unfassbar hilfreich ist in solchen Situationen. Und das hat aber nicht jeder Mensch. Na,
Richtig.
viele haben solche Anker gar nicht und
Ja.
für die ist es natürlich umso wichtiger, sich dann auch professionelle Unterstützung zu holen, weil es sonst tatsächlich auch in psychischen Krankheiten, psychischen Störungen, körperlichen Krankheiten endet. Weil es ist ja letzten Endes, es ist emotionaler und psychischer Missbrauch, der ja starke Verletzungen auch letzten Endes verursacht. Ne?
Absolut. Und
Und
weißt du, Daniela, entschuldige, wenn ich dich unterbrich, weil du sagst, ich habe auch aus der ganzen Geschichte gesundheitliche Folgen gehabt. Ich habe wirklich totale Probleme verdauungsmäßig bekommen. Total, wirklich. Also ich musste wirklich in ärztliche Behandlung gehen. Und aber das ist alles, ich habe das Gott sei Dank wieder alles gut im Griff. Und weil du gesagt hast, die Musik hat nicht jeder zur Verfügung, aber was jeder zur Verfügung hat, und das würde ich, wenn ich mir das erlaube, zu empfehlen, jedem sagen, hört euch klassische Musik an, wenn es euch ganz schlecht geht, und geht viel in die Natur raus. Bloß nicht den Fehler machen, im Bett bleiben, aufstehen. Ich bin extra früh aufgestanden. Ich bin oft um 3:30 Uhr rausgegangen, in der Dunkelheit spazieren. Das hat so eine Energie. Und irgendwo, wer in der Stadt ist, in Wien habe ich auch nur die Stadt, da kann ich auch nur in den Park gehen. Aber da in Tirol, da habe ich die Berg vor der Haustür und den Wald und so. Ich habe Stunden mit der Natur verbracht. Und es ist unglaublich, wie viel Kraft es einem gibt. Und ja, nicht aufhören, sich zu bewegen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und plötzlich kommt von irgendwo ein Licht her. Und wenn es der Vogelgesang ist oder wenn man ein Tier über den Weg läuft oder wenn man den Wind, das Rauschen der Blätter im Wald hört, es ist irgendwie, als ob man wird aufgefangen und gestreichelt zugleich. Aber diesmal ehrlich gestreichelt. Im Fall, gell? Ja,
Wow,
Daniela, was sagst du?
was für eine Geschichte und wie schön, dass du es auch daraus geschafft hast. Ich wünsche dir von Herzen die Partnerin, die du dir wünschst und mit der du ganz, ganz viele wunderbare Jahre verbringen kannst und noch ganz, ganz viele Menschen mit deiner wunderbaren Musik vor allem beglücken kannst. Und vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Hermann.
Daniela, darf ich auch noch was sagen?
Ja, natürlich, sehr,
Ich
sehr
möchte
gerne.
dir natürlich auch von ganzem Herzen danken, dass du mir diese Zeit gegeben hast, und du hast einen ganz großen Beitrag auch an meiner ganzen Genesung, muss ich dir wirklich sagen. Und ich bin sehr dankbar, dass es solche Menschen wie dich gibt, die einfach vielen anderen Menschen in so einer brutalen, die so eine brutale Geschichte, sowohl Frauen wie auch Männer, die das erleben müssen, dass es Menschen gibt wie dich, die sich das zum Beruf machen und zu einer Lebensaufgabe. Das ist ja irgendwo eine Berufung auch, ähnlich wie in der Musik, anderen Menschen einfach zu helfen. Und ich finde, das braucht man immer mehr in Zeiten wie diesen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dir mal irgendwann bei einem Konzert begrüßen dürfte oder wenn es dich einmal nach Österreich, nach Wien verschlägt oder ich in Deutschland wieder irgendwo spiele, dass wir irgendwann einmal die Möglichkeit haben, uns auf dieser Ebene auch einmal kennenzulernen. Und ich will dir für deine Arbeit einfach weiterhin viel Kraft, Gottesbeistand, und einfach mach es so weiter, wie du es machst. Ich glaube, du hast schon sehr viele Seelen gerettet und gestreichelt. Und ich danke dir von ganzem Herzen und grüß dich aus dem Nachbarland, aus dem schönen Tirol diesmal. Und ich
Vielen,
hoffe, dass
vielen
wir
Dank.
wieder voneinander hören, und an die ganze Community, bitte gebt es nicht auf. Es ist immer irgendwo ein Licht. Auch die dunkelste Pfütze spiegelt den Himmel. Ich mag
Ach, sehr
diesen Spruch
schön.
sehr.
Ja, ach, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Hermann. Und
Daniela.
versprochen, wir sehen uns.
Alles Liebe. Abgemacht. Ciao.
Danke, tschüss.
Danke.